Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder meinen Mentor als Gast eingeladen. Er konnte leider persönlich nicht erscheinen. Er steckt noch in Zypern fest, aber für uns ja heutzutage kein Problem. Er ist nämlich heute live zugeschaltet, um mit mir über das Thema der Entgiftung, warum wir Entgiftung heutzutage wirklich ins Vokabular von uns allen aufnehmen sollten. Das möchte ich gerne mit Dr. Heinz Reinwald, meinem Mentor, sprechen. Ganz herzlich willkommen, lieber Heinz. Ich grüße dich herzlich.
Ich begrüße dich auch, mein Lieber, aus der Ferne.
Ja. So nah. Ja. Du hast sicher schön warm, oder? Wir haben nämlich heute Schnee gekriegt.
Ja, das, aus der Kältephase sind wir raus. Dieses russische, die russische Kältewelle ist jetzt hier weg und es beginnt richtig warm zu werden mit 20, 24 Grad.
Aber da du ja jetzt auch in einem Hochrisikoland bist, wie ich auch, machen wir jetzt Zoom-Sendungen, lieber Heinz. Und ich möchte mit dir eigentlich mal zuerst mal pauschal anfangen, über das Wort Entgiftung zu sprechen. Wenn ich mit der Schulmedizin rede, die lächeln mich immer wieder an, wenn ich das Wort in den Mund nehme und sage, ihr Komplementärmediziner oder ihr Esoteriker, wieso sollen wir entgiften? Und da möchte ich einfach nochmals wirklich reinstechen in diese Wunde und dich fragen, warum ist heute es extrem wichtig für jeden, hier Beachtung zu schenken?
Naja, jetzt, ich greife vielleicht mal dein Wort von der Ablehnung der Schulmedizin auf. Da müssen wir ja unterscheiden zwischen zwei Fraktionen. Das ist die eine Fraktion, die lehnt generell das Thema Vergiftung ab. Nicht? Also die leugnet schlicht und ergreifend das Thema, dass Giftstoffe irgendetwas zu tun haben mit chronischen Erkrankungen. Denn auf der Basis kann sie dann operativ tätig werden. Gifte kann man ja nicht operativ entfernen. Und ja, auch mit ihren Methoden, teilweise sehr starken Giftstoffen, zu therapieren. Das ist also die eine Seite.
Darf ich da nachhaken? Warum? Ja. Warum lehnen Sie es ab? Nur, es kann ja nicht wegen reinem Profit, denken Sie. Warum hat man diese Vergiftung-Erscheinung oder das aktive Entgiftung nicht im Repertoire drin?
Naja, nun, der chemisch-pharmazeutisch-medizinische Kartell, das heißt Rockefellers Medicine Man, um einen Buchtitel aus den 80er Jahren aufzugreifen, die haben natürlich andere Interessen und man sollte die monetären Interessen von Krankenhäusern, von Operierenden und andere Therapiestrategie innehabenden Medizinern nicht unterschätzen. Aber es gibt ja innerhalb der Schulmedizin auch eine Fraktion, die spezialisiert ist auf das Thema Giftstoffe. Und das sind die Umweltmediziner. Nun, die Umweltmediziner wissen um das Problem und sie benennen das Problem auch ausreichend. Nur, und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, das Gros der Umweltmediziner ist der Meinung, dass man diese Gifte am besten nicht anrührt. Denn die sind abgelagert und eingespeichert in irgendwelchen Kompartimenten, also Reaktionsräumen wie zum Beispiel Darm, Fettgewebe oder Zellzwischengewebe und man rühre sie am besten nicht an. Das ist also so die gängige Meinung derjenigen innerhalb der Schulmedizin, die spezialisiert sind auf das Thema Toxine. Und gehen wir aber davon aus, dass wir einer zunehmenden Umweltvergiftung und auch über Lebensmittel zugeführten Gifte wie Pestizide, Herbizide und so weiter ausgesetzt sind, dann stehen wir vor dem grundsätzlichen Problem, dass wir als Tiere an der Spitze der Nahrungskette, und das ist der Mensch ist an der Spitze der Nahrungskette, so wie ein anderes Raubtier, Predator, zum Beispiel wie der Adler oder der Löwe, dass diese Tiere an der Spitze der Nahrungskette über die Jahrzehnte ihres Lebens eine Bioakkumulation von Toxinen in Kauf nehmen müssen, die sie über ihre entgiftenden Systeme wieder zur Ausscheidung bringen, so sie denn können. Wenn wir aber sehen, dass wir über gezielte Vergiftung wie Chemtrails, elektromagnetische Felder, Geoengineering wie Wetterbeeinflussung, wie jetzt erst kürzlich die Schwefeldioxidwolke über Deutschland. Wenn wir das zusätzlich in Kauf nehmen zu den millionenfach ausgebrachten Umwelttoxinen in der Landwirtschaft, in der Petrochemie oder in anderen chemischen verarbeitenden Industrien, dann müssen wir einfach anerkennen, dass diese Gifte auf die Dauer eine große Belastung für den menschlichen Organismus und auch für den tierischen Organismus darstellen.
Ich möchte noch ganz kurz für die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf hinweisen, dass wir gerade eine Sendung gemacht haben mit Dr. Heinz Klinghardt über das Geoengineering. Finden Sie auf unserer Homepage www.qs24.tv. Da können Sie sich über dieses Thema mal richtig alternativ oder mit einer anderen Sichtweise darüber informieren. Übrigens, die Schweizer, wir haben gerade eine Petition eingereicht, also zur Abstimmung, dass wir ein pestizidfreies Trinkwasser haben wollen. Und diese Abstimmung wurde vom Bundesrat abgelehnt, weil sie nicht machbar sei, nicht umsetzbar. Hat mir auch ein bisschen Sorge bereitet, muss ich schon sagen.
Also, ja. Also ich darf zunächst mal sagen, dass der Klinghardt Dietrich Klinghardt heißt, der Heinz bin ich.
Oh, habe ich falsch gesagt? Also Dr. Dietrich
Aber
Klinghardt
danke
natürlich.
Für diese Kombi, das ist ja eine große Ehre für mich. Ja. Also nochmal zurück, also das ist natürlich nicht richtig, man kann diese Pestizide und Umwelttoxine aus dem Trinkwasser durchaus entfernen, aber das ist natürlich ein großer Aufwand über zum Beispiel Osmoseverfahren.
Ja klar.
Aber das jetzt nur am Rande. Mhm. Gehen wir doch mal zurück auf das Thema Vergiftung, Bioakkumulation, Anreicherung von verschiedensten Giften wie Schwermetallen, biologischen Toxinen, synthetischen Toxinen wie Glyphosat, an erster Stelle zu nennen natürlich Pestizide, Herbizide, aber auch, und das ist zunehmend ins Bewusstsein gedrungen in den letzten Jahren, die Nanoplastikteilchen, also Mikroplastik, die ja als endokrine Disruptoren, also das heißt an Störstellen des hormonellen Stoffwechselsystems andocken und ähnlich wie Schwermetalle an anderen Bindestellen von Zellen, die Zellzwischenraum, die Zelle-Interaktion stören können und damit Regelkreisläufe und Stoffwechselkreisläufe stören können, so können auch diese Mikroplastikteilchen im Hormonstoffwechsel massive Störungen verursachen. Und man nimmt heute zu Recht an, dass sie im Bereich Brusttumoren, im Bereich Prostatatumoren, also überall, wo das endokrine System besonders stark zum Tragen kommt, eine große Rolle spielen. Der gesamte reproduktive Apparat des Menschen ist dadurch betroffen. Und insofern sind diese Themen schon innerhalb der Naturheilkunde von großer Bedeutung. Denn wenn ich Stoffwechselkreisläufe gestört habe durch sowohl Schwermetalle als auch Nanoplastikteilchen als endokrine Disruptoren, dann habe ich ganz grundsätzlich Probleme auch bei den körpereigenen Entgiftungsmechanismen. Selbst wenn ich dann Sport betreibe oder selbst wenn ich ein aktives Leben führe. Mhm. Nicht? Ich habe grundsätzlich durch die Tatsache dieser Toxine und ihrer Fähigkeit, bestimmte Zellbereiche zu besetzen und dort Regelkreisläufe zu stören, ein großes Problem. Und diese Probleme treten natürlich auf in den unterschiedlichen Reaktionsräumen. Die Mediziner sprechen von Kompartimentsystemen. Also nehmen wir zum Beispiel ein Kompartimentsystem Darm, ja? Magen-Darm-Trakt. Nehmen wir ein anderes Kompartimentsystem, zum Beispiel den Pischinger Raum, den Bereich der Zellzwischenräume, das Interstitium. Oder nehmen wir ein anderes Kompartiment, die Zelle. Wenn wir es dann noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen wollen, zum Beispiel die Barriere Systeme, zum Beispiel Barrieresystem Darm-Blutkreislauf, als das sogenannte Epithelsystem, das eine sehr vergleichsweise hohe Durchlässigkeit hat, trotzdem ein Barrieresystem darstellt gegenüber hochmolekularen Molekülen, also großen Molekülen wie Proteinen etc. Und dann gibt es sogenannte Endothelsysteme, also Barrieresysteme, die eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen externe Moleküle sind, die zum Beispiel nur lipophile, also fettliebende Moleküle durchlassen, wie zum Beispiel unsere Blut-Hirn-Schranke. Und wir wissen aus der Messung der Body Electricity, also der Körperelektrizität, dass diese Barrieresysteme auch unterschiedliche Membranwiderstände haben, die in Elektrizität zum Beispiel Ohm gemessen werden können. So wissen wir zum Beispiel, dass das Barrieresystem Epithel-Darm einen relativ geringen Widerstand hat, weil es ja auch einen Austausch zwischen Darm und Blutkreislauf geben soll bis zu einem gewissen Grad. Und diese Widerstände liegen bei 1-2 Ohm, während sie zum Beispiel im Fettgewebe zwischen 500 und 1000 Ohm liegen. Und im Gehirngewebe, Blut-Hirn-Schranke, bei sagenhaften 2000 Ohm Widerstand. Mhm. Nur das Nierenparenchym, das Nierengewebe, ist mit 6000 Ohm Widerstand noch höher. Das heißt, wir erkennen alleine an diesen unterschiedlichen Elektropotenzialen in den Membransystemen einen großen Unterschied in der Aufnahme, aber auch Entgiftungsfähigkeit der entsprechenden Organsysteme oder Kompartimentsysteme, wenn du so willst. Also das wäre jetzt mal so der grobe Überblick. Der zweite zweite Aspekt, den wir uns überlegen sollten, ist, was sind das für Toxine in Bezug auf ihre Affinität zu den im Körper vorhandenen Stoffen, zum Beispiel zum Wasser. Man nennt das Hydrophilität, also die Liebe zum Wasser, die Bindefähigkeit zum Wasser. Die andere Seite ist die sogenannte Lipophilität, also das heißt lipophile Substanzen, fettliebende Substanzen, wie zum Beispiel Nikotine und bestimmte Biogifte. Die meisten Biogifte sind fettliebend, entsprechend werden sie auch bevorzugt in den Kompartimentsystemen Fettgewebe, Zellzwischengewebe etc., aber auch Gehirngewebe abgelagert.
Toll. Mhm.
Also, und das muss ich alles berücksichtigen, wenn ich heute das Thema Entgiftung beim Patienten angehe. Das heißt, den elektrischen Widerstand, die Membranspannung, den pH-Verlauf, ist das Milieu in Ordnung? Habe ich genügend antioxidative Kapazität, um überhaupt die körpereigenen Entgiftungssysteme zu bewältigen? Und wir wissen ja aus der Biochemie oder den Lehrbüchern der Biochemie, dass es im Wesentlichen zwei Phasen in der körpereigenen Entgiftung gibt. Das ist einmal die Phase Biotransformation 1. Biotransformation 1 bedeutet Lösen von Toxinen und Funktionalisierung der Toxine, Bereitstellung zur Abholung. Mhm. Ja? Wir stellen den Müll auf die Straße.
Ja.
Die zweite Phase, die Biotransformation 2, das ist dann die Phase, die man als Konjugation und Überführung oder Wandlung in die sogenannte Wasserlöslichkeit bezeichnet. Das heißt, die Müllabfuhr kommt, mischt die auf, macht die wasserlöslich und damit ausscheidungsfähig. Das berühmteste Beispiel oder bekannteste Beispiel dürfte sein der Leberstoffwechsel beim Proteinstoffwechsel. Ja, wo ich Ammoniak praktisch über den sogenannten Harnstoffzyklus in eine wasserlösliche Form überführe. Mhm. nämlich in Harnstoff. Mhm. Und Harnstoff ist dann ein sogenanntes ausscheidungspflichtiges oder nierenpflichtiges Substanz, die über die Nieren ausgeschieden werden kann. Das ist genau das, was man in der Biochemie als Biotransformation 1, Lösung, Funktionalisierung, also Bereitstellung, Biotransformation 2, Konjugation und Wandlung in ein wasserlösliches Substrat und damit weniger giftreich und dann die Ausscheidung. Und an der Stelle setzt mein lieber Freund Dietrich Klinghardt schon in den 80er Jahren an und sagt, nee, hallo, stopp mal. Aus meiner Sicht gibt es nicht nur Biotransformation 1 und 2, sondern da kommt auch noch eine dritte Phase hinzu, nämlich die Phase der Bindung dieser Stoffe zur Ausscheidung und zur Überführung in die Ausscheidung. Und das ist, glaube ich, eines der großen Verdienste von Klinghardt, dass er das damals so ins Bewusstsein, zumindest innerhalb der Naturheilkunde, gebracht hat, dass seitdem in der Tat von drei Phasen gesprochen werden kann. Und die dritte Phase, die ist jetzt natürlich interessant, wenn wir in der Naturheilkunde bestimmte Entgiftungsphasen einläuten oder einleiten. Ja? Das heißt, dass ich nicht nur diese Lösung und Funktionalisierung, diese Konjugation und Wandlung in ein hydrophiles, also wasserlösliches Produkt, wie zum Beispiel Harnstoff, sondern dass ich als drittes dann auch noch die Bindekapazität erhöhe mit entsprechenden sogenannten pflanzlichen oder auch synthetischen entgiftenden Substanzen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte und bei diesen ganzen Entgiftungsmaßnahmen können aber durch das Lösen, Konjugieren und Wandeln in wasserlösliche Substanzen und die mangelnde Bindung zur Ausscheidung dann natürlich aber auch Überlastungen auftreten, die zu durchaus heftigen Symptomen bei der Entgiftung führen können. Und zwar nicht nur bei einer Entgiftung, die durch den Arzt oder naturheilkundlichen Therapeuten eingeleitet wird, sondern auch bei der Entgiftung, die wir jetzt körpereigen nennen. Ich darf nur ein ganz klassisches Beispiel nehmen. Du hast eine Lebensmittelvergiftung. Ja? Und was macht der Körper dann mit diesen Giften?
Ja, spülen. Ja. Ja,
er kackt sich zu Tode, er kotzt sich zu Tode. Und was mit Kotzen und Kacken nicht rausgeht, das geht über die Haut raus und dann hast du lauter Pusteln. Und am besten machst du dann ein basisches Bad, um das zu puffern. Ja? Das tut der Körper, wenn er mit einer akuten Vergiftung konfrontiert ist. Und genauso kann es passieren, wenn ich diese Entgiftung therapeutisch einleite. Wenn ich nicht genügend Bindekraft habe, um diese Phase 3 zu bewältigen, kann es zu heftigsten Reaktionen kommen. Und diese Entgiftungsreaktion, die hat ja der Herxheimer, Dr. Herxheimer als erstes beschrieben. Und wir nennen sie ja auch nach ihm, Herxheimer-Reaktion. Nicht? Also das sind Symptome im Zentralnervensystem, zum Beispiel Tremor, Wortfindungsstörungen, Migräne. Ja? Die Chinesen nennen ja die Migräne als aufsteigendes Leberfeuer. Ne? Die Schulmedizin sagt Astrozytenschwellung dazu. Also Astrozyten, das sind die Ammen der Neuronen, also das sind die Fütterzellen, die Neuronen zählen. Und wenn die geschwollen sind, in Anführungszeichen, ja, das ist das, was die Chinesen als aufsteigendes Leberfeuer, die werden dann nicht fertig mit den entgiftenden Systemen aus dem Proteinstoffwechsel beispielsweise. Dann haben wir im Serum, also im Blutkreislauf, haben wir Schüttelfrost, wir haben Fieber, alles Reaktionen, die zwei Dinge zeigen. Der Körper entgiftet erstens und zweitens, er wird nicht richtig fertig mit der Entgiftung. Das heißt, er fährt durch das Zittern seinen Stoffwechsel hoch, um den Stoffwechsel zu beschleunigen und damit die Ausscheidung zu erhöhen. Und das Fieber macht Ähnliches, nicht? Wie sagte schon Hippokrates, gib mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Und dann haben wir zum Beispiel in den Gefäßen Vaskulitis, also das heißt Entzündlichkeiten, Venenbrennen. Wir haben im Darm Krämpfe, Durchfall. Wir haben Proktitis, also Darmschleimhautentzündung. Wir haben Colitis, wir haben in der Lunge Asthma, Hustenanfälle. Alle an der Ausscheidung beteiligten Organe können durch die Entgiftung, ob sie nun freiwillig gezielt durch einen Therapeuten eingeleitet sind oder ob sie unfreiwillig in einer akuten Entgiftungsphase auftreten. In der Haut als größtes Organ habe ich Jucken, Rötungen, Pusteln. Und die entscheidende Sache, die jetzt für einen Therapeuten hier auftritt, ist, die Kompartimentsysteme zu beachten, also Darm, Pischinger Raum, Zelle, Gehirn, Blut-Hirn-Schranke. Und es ist zu beachten, dass die Entgiftung so eingeleitet wird, dass der Organismus und seine entgiftenden Organe diese Entgiftung auch bewältigen ohne Nebenwirkungen. Ohne diese Nebenwirkungen, die ja teilweise bei bestimmten Entgiftungskonzepten, wie zum Beispiel den synthetischen Chelatoren über EDTA, DMPS und DMSA, durchaus gefährlich werden können. Also das sind so die Grundbausteine. Das heißt also Erhöhung der Bindekapazität, Vermeidung der Mobilisierungskrisen, Vermeidung enterohepatischer Kreisläufe, das heißt Rückvergiftung über den Darm und Pfortader, nicht? Vermeidung von Ausfällungen von Giften, die ich nicht genügend gebunden oder nicht fest genug gebunden habe in das Nierengewebe. Das heißt, auch Unterstützung der Ausscheidung von Noxen über die Lunge. Das sind so die Grundbausteine, die ich jetzt mal grundsätzlich beachten muss, wenn ich heute eine Entgiftung einleite.
Jetzt habe ich natürlich auch noch 2-3 Fragen, aber wir haben noch 3-4 Minuten. Die erste Frage, wir reden hier einerseits nicht nur von Patienten, sondern es geht auch darum, dass jeder Einzelne für sich hier auch einen Entgiftungsweg wählen kann, wo, wenn er es richtig macht, auch komplikationsfrei wäre.
Ja, gut. Ich meine, bloß ein Beispiel. Jeder, der eine Diät macht, und einen erhöhten Fettstoffwechsel zur Anregung bringt.
Der muss entgiften.
Setzt automatisch Toxine frei.
Ja, klar.
Ja. Und wenn er die Toxine nicht ausreichend bindet, sei es, weil sein pH-Milieu gestört ist, sei es, weil er nicht genügend antioxidative Kapazität hat, diese Giftstoffe zu binden, sei es, weil er nicht genügend Bindemittelchen, ja, die ja auch unsere Oma schon kannte, ich sage jetzt mal Knoblauch, Thiolgruppen wie Knoblauch, Lauchgemüse, Bärlauch und so weiter. Wenn er die nicht ausreichend hat, um diese Entgiftung abzupuffern, dann kann es passieren, dass selbst bei einfachen Diäten, in Anführungszeichen, durch die Mobilisierung der Lipophilen, also der im Fettgewebe abgelagerten Toxine, es zu einer Mobilisierungskrise kommt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diese nicht genügend zur Ausscheidung, sprich in einer Art Verschiebebahnhof in die anderen Kompartimente
verlagern. Schluss landet es im Hirn. Ich habe das mal gelernt von dir. Das danke ich nochmals, dass du das nochmals eindrücklich sagst. Ich finde auch, bei jeder Diät müsste ein Warnhinweis sein. Bitte machen Sie eine Diät nur im Zusammenhang auch mit einer Entgiftung, einer gleichzeitigen Entgiftung.
Sage ich schon seit 20 Jahren.
Ja, ich weiß. wir müssen noch eine Sendung machen, wo wir die Entgiftung detaillierter angehen. Aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt aber gerade dabei sind und doch noch einen Abschluss haben möchten, gibt es irgendwo eine Plattform, wo man sich noch ein bisschen schnau lesen kann über die Entgiftung?
Also ich würde mal sagen, es gibt sehr viel im Internet und sehr viel Gutes auch im Internet. Ich kann da also nicht beklagen. Also hier ist der Weg ziemlich gut beschritten worden. Ich selbst habe 2011 einen zweiteiligen Aufsatz in der Zeitschrift Comet geschrieben, die du ja vielleicht im QS24 unter meinem Namen...
Bitte, gerne, schick mir das.
...geht ja frei veröffentlicht zur Verfügung.
Genau, schick mir das.
In digitaler Form.
Ja.
Ich würde diese, dieses, Aufsatz heute nicht mehr ganz so scharf als Gegner gegen die synthetischen Chelatoren formulieren wie damals. Ich bin auch etwas altersweise geworden und habe inzwischen ja aufgrund eines damals geernteten Shitstorms aus der eigenen Zunft mich daran gemacht und habe versucht, die Nebenwirkungen dieser synthetischen Chelatoren, die ja durchaus auch Vorteile haben, das ist ja nicht abzuweisen, dass ich diese Nebenwirkungen gepuffert habe, beziehungsweise ein Konzept entwickelt habe, das ich auch gerne Kollegen zur Verfügung stelle. Das ist ja für alle wichtig. Mhm. Aber ich würde das nicht mehr so scharf formulieren wie damals, um das vielleicht so zu sagen, sondern etwas altersweise milder. Und heute habe ich die Lösung dafür. Damals habe ich nur die Probleme formuliert. Mhm. Heute habe ich es als Aufgabe gesehen in den letzten 10 Jahren und habe daraus eine Antwort bekommen. Aber das können wir in den nächsten Sendungen.
Super. Ja. Also dann machen wir das so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf unserer Homepage www.qs24.tv. Geben Sie einfach Dr. Heinz Reinwald ein, dann werden Sie sofort zu einer Seite geführt, wo wir dann diese Veröffentlichung im Comet über diese Entgiftung hinstellen. Da können Sie sie downloaden und nachlesen, wie so ein Konzept, wie so ein System stattfinden kann. Geht es da auch um Produkte? Sind da Produkte aufgeführt oder?
Naja, verschiedene Substanzen, sagen wir mal so, Produkte jetzt nicht unbedingt, aber Substanzen, die wir eben in einer der nächsten Sendungen besprechen werden. Die Vorteile, Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Substanzen, wie sie sich in ihren Nachteilen durch die Ergänzung und Kombination wieder gegenseitig helfen, sodass diejenigen, die Nachteile haben, die Nachteile überkompensieren und so weiter und so fort. Das sollte doch Thema in einer der nächsten Sendungen.
Ja, dann machen wir das und verweisen doch genau hier auf Teil 1. Und der Teil 2, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wir heute auch sofort drehen und Ihnen in 2 Wochen über YouTube und übers Fernsehen wieder zur Verfügung stellen. Schauen Sie doch dann bitte auch noch rein. Und in der Zwischenzeit lesen Sie einfach mal diese Veröffentlichung, die schon ein paar Jahre zurückliegt, aber in der Tiefe und in ihrer Breite eben besonders interessant ist und informativ. Ja, lieber Heinz, dann machen wir gleich den zweiten Teil. Ich verabschiede mich schnell. Du bleibst bitte da. Herzlichen Dank schon für den ersten Teil. Meld mich ab, genau, so machen wir es. Und Ihnen auch, ich melde mich auch ab für heute. Wir sehen uns bald wieder. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.